Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Geld stinkt nicht, das sagt man ja immer so gerne, aber die Wahrheit ist sehr viel schmutziger, dann nämlich, wenn Geldwäsche im Spiel ist. Und warum wir alle damit sehr viel mehr zu tun haben, als wir das gemeinhin denken, das hören Sie in diesem Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. Also, Geldwäsche. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Vor ein paar Wochen hätte ich das steif und fest behauptet, aber inzwischen gelernt, es ist nicht ganz so einfach. Denn was mit dem Geld passiert, das wir ausgeben, das können wir ja nur noch bedingt selber weiterverfolgen. Und wenn man sich die Summen anguckt, die in Deutschland gewaschen werden, dann sind die drastisch. Jedes Jahr ungefähr 50 bis 100 Milliarden Euro schmutziges Geld, das reingewaschen wird. Beate Krohl hat einen Mann getroffen, der erklärt, wie es funktioniert. Nicht, weil er es selber macht, sondern weil er gegen Geldwäsche ankämpft.
Ein grauer Morgen in Berlin. Der Himmel ist bedeckt. Von Osten pfeift ein kräftiger Wind. Christoph Trautvetter hat schützend den Kragen seiner Jacke hochgeschlagen.
Wir stehen jetzt hier ein paar hundert Meter westlich von der Gedächtniskirche, den Kudamm runter, im teuersten Teil der teuersten Straße Berlins. Hier, wo sich ein Luxusgeschäft an das nächste reiht und wo auch gerade groß gebaut wird.
Der Wirtschaftswissenschaftler Christoph Trautvetter arbeitet beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Sein Spezialgebiet ist die Geldwäschebekämpfung in Deutschland.
Um dieses Gebäude hier gab es 2016 sehr heiße Debatten in der Stadt, weil der Käufer eine Briefkastenfirma aus Panama war und sowohl der Kauf des Grundstücks als auch das Geld, was hier an die Baufirmen und in diese Immobilie fließt, kommt eben irgendwie aus dieser Firma in Panama über irgendwelche Wege und kann deswegen durchaus auch auf kriminelle Machenschaften zurückgehen.
Als Journalisten recherchierten, wer hinter der Firma aus Panama steckt, stießen sie auf einen russischen Geschäftsmann. In den USA warfen ihm die Behörden illegale Geschäfte und Korruption vor. Das legte den Verdacht nahe, dass am Berliner Kudamm Geld gewaschen werden sollte. Wirklich beweisen ließ sich das aber nicht. Ein typischer Fall, denn Geldwäscher tun alles, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern.
Sehr häufig kommt dann das Geld schon vorgewaschen in Deutschland an. Das heißt, dieser Prozess des in Verkehr bringen, auf einem Bankkonto einzahlen, das findet außerhalb von Deutschland statt. Und dann kommt dieses vorgewaschene Geld nach Deutschland und kauft Immobilien oder kauft Pelze oder Uhren.
Ermittler sprechen von einer komplexen Geldwäsche. Hinter der steckt oft die organisierte Kriminalität. Sie macht ihre schmutzigen Geschäfte etwa mit Drogen, Menschen oder Waffenhandel und nutzt international agierende Netzwerke, um das Geld zu waschen. Der weitaus größere Teil der illegalen Gelder stammt allerdings aus einem anderen Delikt, sagt der Strafrechtler Kai Bussmann von der Universität Halle.
Zum großen Teil sind es ganz brave, anständige Geschäftsleute, die die Steuern hinterzogen haben und das Geld dann reinvestieren. Also hohe Bargeldsummen einnehmen in der Hotellerie und Gastronomie und das dann für den Kauf ihres nächsten Autos dann einsetzen oder für die Reparatur oder Immobilien erwerben, andere Unternehmen erwerben.
Kai Bussmann schätzt, dass in Deutschland pro Jahr zwischen 50 und 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Etwa 70% stammen aus Steuerhinterziehung. Zum Beispiel werden Kaufverträge gesplittet. Ein Teil geht bar über den Tresen, der andere Teil über das Konto. Verkauft man die Ware, ist das illegale Bargeld sauber. Schmutziges Geld, das in Immobilien landet, wirft saubere Mieten ab. Kauft man mit illegalem Geld eine Firma, sind die Gewinne aus den Produkten und Dienstleistungen oft unverdächtig. Und hinter mancher Annonce steckt ebenfalls Geldwäsche, sagt der Osnabrücker Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer.
Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man inseriert und sagt den Leuten, sie sind Finanzagent. Das heißt, sie kriegen die Aufgabe, Geld oder Waren entgegenzunehmen. Die kommt dann von der Post, dann sollen sie das irgendwie bearbeiten und dann möglichst taggleich weiterleiten per Western Union ins Ausland.
Arglose oder willige Helfer finden Kriminelle aber nicht nur per Inserat oder Briefpost, sondern auch online. Die Masche heißt App-Testing.
Da wurde dann gesagt, über diese App wird Geld abgewickelt. Und man sollte also testen, ob diese App so funktioniert. Und die haben dann also ein Konto eingerichtet, haben dann diese App entgegengenommen. Und was sie nicht gemerkt haben, war, dass über dieses frisch eingerichtete Konto und die App, die sie bewerten sollten, dann das Geld aus dem Kreislauf entgegengenommen und weitergeleitet worden ist.
Der Gangsterboss Al Capone, auf den der Geldwäschebegriff zurückgeht, hat das Geld in Waschsalons gewaschen. An deren Stelle sind bargeldintensive Geschäfte wie Restaurants, Nagelstudios und Kioske getreten. Hier deklarieren Kriminelle schmutziges Geld als Einnahmen, die sie ordnungsgemäß versteuern. Was alle Varianten eint, Sie sorgen dafür, dass sich das Verbrechen gelohnt hat. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit warnt deshalb davor, die Geldwäsche als harmloses Kavaliersdelikt abzutun.
Geldwäsche macht in der normalen Wirtschaftsstruktur sehr viel kaputt. Es führt zu Korruption auch unseres politischen Systems und es beeinflusst unsere Gesellschaft unmerklich und gibt eben der organisierten Kriminalität die Möglichkeit, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen.
Der ist nicht zu unterschätzen. Unternehmen, deren eigentlicher Zweck die Geldwäsche ist, treiben Gewerbemieten hoch oder betreiben Preisdumping. Denn auf den Gewinn kommt es bei ihnen nicht an. Auch bei Wohnimmobilien verzerrt das illegale Geld den Markt, weil Geldwäscher klaglos hohe Preise zahlen. Gleichzeitig machen Geldwäscher andere zu ahnungslosen Komplizen, sei es indem sie einkaufen, essen gehen oder ihre Miete zahlen oder Gehalt und Geld entgegennehmen.
Geldwäsche ist also womöglich sehr viel mehr in unserem Alltag, als wir das gemeinhin so denken. Die Politik hat das erkannt und jüngst das Gesetz verschärft, mit dem Geldwäschern in Deutschland das Leben schwerer gemacht werden soll. Die haben es nämlich, ob der Rechtslage, vergleichsweise leicht, ihren kriminellen Machenschaften nachzugehen. Nun hat man das Gesetz verschärft, um eben Kriminelle leichter dingfest machen zu können. Aber auch mit dem neuen Gesetz beißen sich Ermittler oft die Zähne aus. Die echten ebenso wie die im Fernsehen.
Ende November feiert das Tatort-Team sein 50-jähriges Serienjubiläum mit einem Zweiteiler. Das Thema: die organisierte Kriminalität. Dabei geht es auch um Geldwäsche.
Der Gschwendtner hat ihn nicht mehr zum Zug kommen lassen. Und jetzt sollen Sie ihm die Angebote zuschanzen, damit er drunter bleiben kann mit seinen Spätzeln von der Mafia. Die besorgen dann die Schwarzarbeiter, keine Steuern. Und in 'Ndrangheta wäscht ihr Drogengeld. Ist es Ihre Zukunft, Herr Heiner?
Damit haben die Tatortautoren den Finger in die Wunde gelegt. Deutschland macht Geldwäschern und ihren Hinterleuten das Leben ziemlich leicht. Das liegt auch an den Gesetzen.
Die Geldwäschebekämpfung ist insofern ein sehr schwieriger Tatbestand, weil ich immer zwei Straftaten brauche. Ich brauche die Vortat und die eigentliche Geldwäsche.
Sagt Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Bezirksgruppe Zoll bei der Gewerkschaft der Polizei. Wenn deutsche Ermittler gegen Geldwäsche vorgehen wollen, müssen sie dem Richter die Vortat nachweisen. Sprich, sie müssen beweisen, aus welchen kriminellen Machenschaften das Geld stammt.
Ich dachte so als hochrangiger Münchner Bauunternehmer, dass wir sie als Zeugen vorladen. Dass sie vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, mit wem sie da drin einen Kaffee trinken.
Der Tatortfall dreht sich unter anderem um den Münchner Bauunternehmer Seiler. Die TV-Kommissare müssen ihm nachweisen, dass er Geld aus dem Drogenhandel über seine Baufirma wäscht. Erst dann dürfen sie gegen ihn wegen Geldwäsche ermitteln, auf die bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe stehen. Das Problem: die Kriminellen tun alles, um die Vortat zu verschleiern. Sie heuern Strohleute an, schleusen das Geld über ein Gewirr von Konten- und Briefkastenfirmen oder eröffnen bargeldintensive Geschäfte.
Es sind oft zeitintensive Ermittlungen, sie sind zum Teil sogar international. Und das setzt natürlich die Behörden, sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch die Zoll- und Polizeibehörden, die das ermitteln, vor große Herausforderungen. Und das ist dann oft auch ein Todesstoß für die Ermittlungen, wenn der entscheidende Beweis im Ausland liegt und von dort nicht rausgerückt wird.
Die Reform des Geldwäschegesetzes soll den Ermittlern die Arbeit nun erleichtern. Dazu hat die Regierung den Vortatenkatalog gestrichen. Denn bislang kamen nur bestimmte Delikte als Vortaten zur Geldwäsche in Frage, wie etwa Raub, Hehlerei oder Steuerhinterziehung. Künftig sollen Ermittler jede Tat heranziehen können, bei der kriminell erworbenes Geld im Spiel ist. Das sei schon mal besser, meint Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Wirklich gut sei es aber nicht.
Dieser All-Crimes-Ansatz ist insofern eine Verbesserung, dass jetzt gesagt wird, wir gucken eben auch, dass eine größere Bandbreite von Straftaten schon hinreichend sind, um solche Ermittlungen aufzunehmen. Das Problem ist aber, dass Geldwäsche selbst immer noch nicht ein Tatbestand ist, der selber Ermittlungen begründet.
Fabio De Masi wünscht sich statt des All-Crime-Ansatzes ein Gesetz, mit dem Ermittler auch ohne Vortat bei einem Geldwäscheverdacht aktiv werden können. Statt darauf zu hoffen, dass der Mafia-Pate oder der Bauunternehmer einen Fehler machen, könnten die Tatortkommissare etwa die beiden abhören oder ihre Geschäftsräume durchsuchen. Dazu konnte sich das Bundesjustizministerium im Gesetzentwurf nicht durchringen. Und beinahe hätte die Reform Kriminellen das Leben sogar erleichtert. Häufig behaupten sie, nicht gewusst zu haben, dass es sich um schmutziges Geld handelt. Dennoch kann die Polizei ermitteln, und zwar dann, wenn jemand zumindest einen Verdacht über die kriminelle Herkunft haben konnte. Dieser Leichtfertigkeitspassus wäre fast gestrichen worden, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und das hätte den Nachweis der Geldwäsche nahezu unmöglich gemacht.
Weil die meisten Geldwäscher, der Restaurantbesitzer, der Anwalt, der Banker, der Wirtschaftsprüfer, der bei Geldwäsche hilft, wird alles vermeiden, um tatsächlich den Ursprung des Geldes zu kennen, wird definitiv nicht nachfragen, wird definitiv kein Buch darüber führen, dass er gerade jetzt das Geld aus dem Drogenhandel annimmt, sondern wird sich darum kümmern, dass er so wenig wie möglich weiß.
Dennoch hatte das Justizministerium ursprünglich geplant, dass Geldwäscher die kriminelle Herkunft kennen mussten, um sich strafbar zu machen. Dahinter steckt die Sorge, dass das Verfassungsgericht das neue Gesetz andernfalls kippen könnte. Dem könnte die Kombination zu weit gehen, dass ein bloßer Verdacht auf schmutziges Geld ausreicht und jede Straftat herangezogen werden kann. Doch nach massiven Protesten von Ermittlern wurde der Gesetzentwurf verschärft. Geldwäscher können sich nach wie vor nicht mit Ahnungslosigkeit herausreden. Anders ist es, wenn jemand mehr Vermögen besitzt, als sein Verdienst und seine Lebensumstände eigentlich hergeben. Italiener müssen nachweisen, woher das Vermögen stammt. Deutsche können sich auf die Unschuldsvermutung zurückziehen. Und das werde auch so bleiben, sagt Margarete Suthoff, Staatssekretärin im Bundesjustizministerium.
Man kann nicht einen Vermögenszuwachs unter Strafe stellen, sondern man braucht schon den Konnex zu einer Strafbarkeit. Das folgt letztlich aus der Unschuldsvermutung. Und das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, den wir auch bei der Geldwäsche nicht einfach hintanstellen können.
Außerdem muss sich in Deutschland niemand selbst belasten. Das wird auch so bleiben. Im Tatort nimmt der kalabrische Pate einfach einen Anwalt und schweigt. Solange ihm die TV-Kommissare nicht nachweisen können, dass er kriminelles Geld hat, müssen sie ihn laufen lassen. Im Fernsehen wie im echten Leben, auch nach dem neuen Gesetz.
Bleibt also kompliziert, schmutziges Geld zu finden für die Ermittler, aber eben auch für uns alle. Übrigens, eine ganz legale Möglichkeit zur Geldwäsche habe ich noch gefunden. Die gibt es auch, und zwar in einem Hotel in San Francisco. Da kann man nämlich Münzen waschen lassen, die man dann als Trinkgeld gibt, damit man eben sauberes Geld für den Kellner oder den Kofferträger hat. Dieser Podcast der Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur, der war für Sie hoffentlich auch eine saubere Sache. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann abonnieren Sie doch auch noch unseren Podcast mit unseren Featuren. Eine halbe Stunde zu einem Thema, immer überraschend und hintergründig. In der neuesten Folge geht es um Wasserstoff. Der soll ja unsere Wirtschaft klimaneutral machen. Und was all das mit Farben zu tun hat, das hören Sie in der neuesten Ausgabe. Einfach abonnieren, geben Sie dazu Zeitfragen und Feature in die Podcast-App Ihrer Wahl ein und schon verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Das war's für uns von heute. Ich bin Martin Meyer, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.